Der Mats hat eben schon gesagt, wir steigen heute wieder ein in den Römerbrief. Und ich erinnere mich daran, wie ich in meinem Studium war und wir Vorlesungen über den Römerbrief hatten und der Dozent am Anfang dann so in die Runde gesagt hat, der Römerbrief, wer kann was dazu sagen? Und voller Naivität und ganz mutig hat man sich dann so gemeldet und dachte, ja, okay, da kann ich was zu sagen. Ja, also die Rechtfertigung aus Glauben zum Beispiel ist das Thema oder das neue Leben in Christus. Und er sagt, ja, sehr gut, sagen Sie ein paar Sätze dazu. Und Sätze? Wie? Ja. Man war völlig eiskalt erwischt. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht heute Morgen auch machen sollte, mit einem Mikro rumgehe und einfach frage, sagt ein paar Sätze zum Römerbrief, worum geht's? Ich erspare uns das, weil es ist ja doch schon eine Weile her, dass wir intensiver in den Römerbrief eingetaucht sind. Eben noch, habe noch mal geguckt, es war Anfang Oktober 2024, wo wir die ersten 8 Kapitel des Römerbriefes abgeschlossen haben. Wir haben das intensiv durchgepredigt. Wer damals noch nicht da war, kann das sehr gerne auf der Homepage oder auch auf unserem YouTube-Kanal nachhören. Natürlich auch so, wenn man sagt, ich will das nochmal auffrischen. Und das Überthema über den Römerbrief damals lautete der Römerbrief Fundamente des Glaubens. Und genau dort wollen wir weiter anknüpfen und nach längerer Unterbrechung, also in den nächsten Monaten, die zweite Hälfte des Römerbriefes uns intensiver vornehmen. Ich habe nochmal einen Überblick über den gesamten Römerbrief mitgebracht zur groben Einordnung, damit wir wissen, wo waren wir. Dieser Überblick ist aus der Einführungspredigt damals über Römer 1. Und man kann den Römerbrief ganz gut einteilen in diese zwei Hauptteile, nämlich dieser erste Lehrteil, Römer 1 bis 11 und dann Römer 12 bis 16, der Anwendungsteil. Was wir uns jetzt bisher schon intensiver angeschaut haben, waren also dieser erste große Block, die Einleitung. Und dann ab Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20, wo es um die Sündhaftigkeit des Menschen ging, um das Urteil, das über jeden Menschen gefällt wird. Aber dann sind wir weitergegangen, wir sind ja nicht stehen geblieben, sondern in Römer 3, Vers 21 bis Kapitel 4, Vers 25 haben wir diese wunderbare Tatsache gesehen, dass Gott uns Menschen nicht in unserem hoffnungslosen Zustand einfach so dahinschwinden lässt, sondern dass er uns durch Jesus Christus die Rechtfertigung aus Glauben allein ermöglicht hat. Und in Römer 5 bis 8, in diesem Kapitel, haben wir dann gesehen, dass wer zum Glauben an Jesus kommt, in ihm ein neues Leben hat, mit wunderbaren Verheißungen und dass er Bewahrung erlebt, Sicherheit bekommt. Und diese Sicherheit, die ist nicht in uns gegründet, sondern in Jesus Christus. Weil durch ihn ist uns diese unabänderliche Liebe des Vaters, von der wir eben auch in Römer 8, Vers 38 und 39 gehört haben, in Christus ist sie uns zuteil geworden. Und durch Christus haben wir auch den Geist Gottes empfangen, der in uns wohnt. Und Christus selbst ist es, der sich für uns verwendet, sodass wir als seine Kinder am Ziel ankommen. Das ist so ein ganz grober Abriss von dem, was wir gehabt haben. Wir dürfen gewiss sein, Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Darauf können wir uns zu 100% verlassen. Und das darf uns ermutigen in einer unbeständigen Welt, in der wir ja leben, dass wir auf dem Fundament von Gottes Wort tatsächlich unseren Glauben aufbauen dürfen. Unseren Glauben an Jesus Christus. Und gerade der Römerbrief ist dahingehend so wertvoll, weil er wahrscheinlich so ausführlich und so tief die zentralen Wahrheiten des Glaubens behandelt wie kein anderes Buch in der Bibel. Ich will also gerne ermutigen, nochmal gerade in dieser Zeit den Römerbrief zu lesen, auch die ersten Kapitel nochmal Revue passieren zu lassen und das einfach nochmal zu vertiefen, vielleicht auch in manche Predigt nochmal reinzuhören. Und so wieder einzusteigen. Und wir steigen heute in diesen Abschnitt Römer 9 bis 11 ein, also der letzte Abschnitt dieses großen Lehrteils, der hier zusammengefasst ist mit die Rechtfertigung aus Glauben für Israel. Das wirkt gewissermaßen wie so eine Art Einschub, bevor es dann in Kapitel 12 zum Anwendungsteil geht und gewissermaßen ist das auch wie so eine Art Exkurs. Und trotzdem zieht sich das Thema der Rechtfertigung aus Glauben durch diese drei Kapitel weiter hindurch. Und die große Frage, die im Hintergrund von diesen drei Kapiteln steht, die wir uns vor Augen halten sollten, ist, was ist mit Israel? Und was wird aus Israel? Haben sie ihre Chance ein für alle Mal verspielt, indem sie Jesus, den Messias, abgelehnt haben? Oder gibt es doch noch Hoffnung für sie? Hat Gott sie verstoßen oder ist noch Rettung für sie möglich? Und wenn ja, wie ist Rettung für sie möglich? Und was ist mit den großen Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat? Ja, das sind so die großen Fragen, insbesondere diese Frage zusammengefasst mit, was ist mit Israel? Das sollten wir im Hinterkopf behalten, um diese Kapitel 9 bis 11 recht einordnen zu können. Wir werden merken, Römer 9 bis 11 ist nicht unbedingt leichte Kost. Und es wird an so mancher Stelle kontrovers diskutiert in diesen Kapiteln. Umso mehr brauchen wir Gottes Hilfe und brauchen wir seinen Geist, der uns hilft, das zu verstehen. Und wir brauchen auf der anderen Seite auch gottgeschenkte Demut, um so manches einfach auch stehen zu lassen. Wir werden es in den nächsten Sonntagen merken, dass da so manches drin sein wird, was unserem Gottesbild erstmal einiges abverlangt und was gleichzeitig unseren Denkhorizont übersteigt. Aber wir sollten uns einen Grundsatz immer wieder vor Augen führen, und zwar folgenden: Gott geht es nicht in erster Linie darum, dass wir ihn in allem verstehen, sondern Gott geht es darum, dass wir ihn kennen. Ja, ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Allgemeinen. Ne? Gott geht es nicht darum, dass wir ihn in allem immer verstehen, sondern dass wir ihn kennen. Und demnach ist es mein Wunsch und mein Gebet, dass wir durch die Beschäftigung, auch mit diesen drei Kapiteln, die schon auch in sich haben, dass wir in Ehrfurcht vor Gott und in Demut vor Gott wachsen und schlussendlich einsteigen können in den Lobpreis, den Paulus am Ende von diesen Kapiteln in Römer 11, Vers 33 bis 36 folgendermaßen ausdrückt. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben? Und es wird ihm vergolten werden. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns das, dass wir so erstmalig oder vielleicht auch aufs Neue über Gott staunen können, durch die Beschäftigung mit diesen Kapiteln. Heute steigen wir ein in Römer 9, in die ersten 5 Verse. Und bevor wir das so richtig tun, will ich gerne eine Frage aufwerfen. Und zwar lautet die Frage: Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie viel ist ein Menschenleben wert? Das ist mit Sicherheit keine leichte Frage, die mal eben pauschal zu beantworten wäre. Ja, und dabei hängt die Antwort auf diese Frage maßgeblich damit zusammen, wem du diese Frage stellst und um welchen Menschen es dabei geht. Ja, also der ökonomische Denker der Gesundheit- und Versicherungsbranche, der wird ganz andere Überlegungen dazu anstellen als die Mutter, die das Leben ihres geliebten Kindes vor Augen hat und sich denkt, das Leben meines Kindes ist unbezahlbar. Und auch so mancher große Geschäftsmann wird bei dieser Frage vielleicht eher an den Kosten-Nutzen-Faktor eines Arbeiters denken, während der Vertreter einer Menschenrechtsorganisation sagen wird, man kann das doch nie im Leben in Zahlen messen. Ganz verschiedene Menschen werden also ganz verschieden auf diese Frage antworten, aber ich will sie uns mal ein bisschen persönlicher stellen. Was ist mir eine Menschenseele wert? Welche Bedeutung messe ich dem Leben anderer Menschen eigentlich zu? Und wie viel bin ich bereit aufzugeben? Und wie viel bin ich bereit andersrum zu investieren, wenn es um die Seele eines Menschen geht? Und noch ein bisschen weiter gefragt, wie viel ist mir die Ewigkeit einer Menschenseele eigentlich wert? Schwerwiegende Fragen, und je nachdem, wie ich sie beantworte, das große Auswirkungen darauf, wie ich lebe und was mein Herz bewegt und wofür ich mich einsetze. Und einer, der ein ganz scharfsinniges Gespür dafür hatte, was eine Menschenseele wirklich wert ist, und der bereit war, dafür alles zu geben, war Paulus. Und dabei kriegen wir heute so einen kleinen Einblick in sein Herz für verlorene Menschen. Und davon wollen wir lernen und wollen uns anstecken lassen. Und so lautet das Thema von heute Morgen: glühende Retterliebe. Es geht um Römer 9, Vers 1 bis 5. Glühende Retterliebe. Es gibt ein Buch von Oswald Sanders. Es trägt den Titel, darauf beruft es jetzt meine Predigt nicht, beruft sich nicht darauf, sondern ich habe einfach den Titel so gut und so einschneidend gefunden. Und ich will uns diese ersten 5 Verse aus Römer 9 gerne einmal lesen unter dem Thema glühende Retterliebe. Da heißt es: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Das ist unser Predigttext von heute Morgen und wir wollen uns diese fünf Verse unter drei Unterpunkten anschauen. Das Überthema, wie gesagt, glühende Retterliebe. Unser erster Punkt heute Morgen lautet das brennende Anliegen. Es geht um die ersten zwei Verse darin. Wenn man den Römerbrief bis dahin so liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Paulus für seine Landsleute, für die Juden, die Jesus abgelehnt haben, nicht mehr besonders viel übrig hat. Wenn wir so zurückdenken an Kapitel 2 ab Vers 17, da gibt es so eine richtig ordentliche Abreibung für die Juden, ja, in denen er ihnen schonungslos vor Augen malt, also wie verdorben auch sie durch Sünde eigentlich sind. Und er nennt so verschiedene Dinge, die sie eigentlich haben, auch an Privilegien, und trotzdem sind sie voll am Ziel vorbei. Also zum Beispiel haben sie das Gesetz bekommen und sie wissen, worauf es ankommt, aber sie scheitern kläglich daran, das Gesetz zu halten. Und ja, sie haben die ethnische Abstammung der Juden und sie genießen viele Vorzüge von Gott, aber das macht sie nicht besser vor Gott und das macht sie auch nicht gerechter vor Gott. Und wir können uns gut vorstellen, wie solche vorwurfsvollen Worte so einem stolzen Juden absolut nicht geschmeckt haben. Und erst recht nicht, wenn man dann auch noch in einen Topf mit den Heiden geschmissen wird, in den Topf der Sünder. Das tut Paulus ab Römer 3, Vers 9. Und all das könnte für die jüdischen, aber auch die heidnischen Leser vom Römerbrief, ja, den Paulus geschrieben hat, den Eindruck erwecken, als wäre Paulus ziemlich herzlos mit seinen Landsleuten unterwegs und als hätte er sie längst abgeschrieben. Aber um dem entgegenzuwirken, schreibt Paulus dann in Römer 9, Vers 1 und 2 folgendes: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Also damit wirklich keinerlei Zweifel an der Glaubwürdigkeit aufkommt, von dem, was er jetzt gleich sagt, sagt er absolut die Wahrheit in Christus. Das heißt, Christus selbst kann bestätigen, dass das, was jetzt kommt, dass es tatsächlich Wahrheit ist. Und eine höhere Instanz konnte Paulus gar nicht in den Zeugenstand rufen als Christus selbst. Ja, Christus, der alles über jeden Menschen weiß und der zugleich keine Lüge stehen lassen wird. Und so beruft er sich sogar auf Christus an dieser Stelle und kann es in Christus so sagen. Und daneben eine zweite Instanz, auch der Heilige Geist kann bestätigen, dass er bei dem, was er jetzt sagt, dass er wirklich ein reines Gewissen hat, und der kann bestätigen, dass diese starken Aussagen, die jetzt kommen von ihm, dass es keine fromme Show ist oder sowas, sondern wirklich aus tiefstem Herzen kommt. Wir wissen das vielleicht aus Römer 8 noch, dass der Geist in jedem echten Gläubigen wohnt. Das haben wir uns da angeschaut. Und damit ist auch die Gesinnung des Geistes in uns Gläubige eingezogen. Das ist für dich und für mich der Fall, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Und das ist auch bei Paulus der Fall. Und dabei wirkt der Geist eine Fürsorge und eine Liebe in uns, die wir niemals aus uns selbst heraus hervorbringen würden. Und unter anderem bewirkt der Geist auch einen Rettersinn. Das heißt, der dringliche Wunsch, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass sie gerettet werden. Und genau dieses brennende Anliegen, das ist auch das, was Paulus hat. Und das ist entstanden, nachdem er zum persönlichen Glauben an Jesus Christus gekommen ist, nachdem er Christus erkannt hat. Ja, und er hatte diese besondere Berufung als Apostel für die Nation. Apostelgeschichte 9, Vers 15 kann man das nachlesen. Aber neben diesem großen Anliegen für alle Nationen gibt es etwas, was ihm ganz besonderen Herzschmerz bereitet. Und zwar ist es die Tatsache, dass seine eigenen Landsleute, die seit Jahrhunderten auf den Messias gewartet haben, voll am Ziel vorbeigleiten. Obwohl Jesus, der Messias, vor ihren Augen gelebt hat, haben sie ihn nicht erkannt, haben sie ihn verworfen. Stattdessen haben sie ihn verachtet, haben sie ihn ans Kreuz genagelt, ja, und ihre eigene Rettung von sich gestoßen. Dieser Gedanke, der ist für Paulus nahezu unerträglich. Und er beschreibt das hier mit diesen aussagekräftigen Worten hier in Vers 2, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Ja, anders gesagt, der Gedanke daran, dass seine Brüder und seine Verwandten nach dem Fleisch, so bezeichnet er sie in Vers 3, dann dieser Gedanke daran, dass sie für ewig verloren gehen sollen und in die Hölle landen sollen, das ist für ihn schier undenkbar, das ist schier unerträglich für ihn, dieser Gedanke. Und vielleicht findest du dich darin wieder. Du bist selbst aus Gnade errettet worden und durftest Jesus erkennen. Aber dein Ehepartner, deine Eltern, deine Geschwister, deine Verwandten, deine engsten Freunde, wer auch immer, deine Kollegen, sie sind Stand heute für immer verloren. Und es ist diese große Traurigkeit, dieser unaufhörliche Schmerz, der immer, wenn du darüber nachdenkst, auch bei dir einzieht. Und vielleicht hast du schon so vieles versucht, ihnen das Evangelium nahezubringen, aber es scheint nicht durchzudringen. Du stößt auf Granit. Ich weiß nicht, welche konkreten Menschen du dabei vor Augen hast, die dir besonders lieb sind und wo es dir besonders zusetzt, dass sie die Ewigkeit, zumindest nach dem Stand heute, nicht mit dir verbringen werden und vor allem nicht bei Jesus verbringen werden, weil sie ihn abgelehnt haben. Wenn du diesen Schmerz, wenn du diese Trauer kennst, dann stehst du beim besten Willen nicht alleine da. Und Paulus kennt das sehr gut und er schreibt ja hier davon. Aber nicht nur Paulus kennt das, sondern auch Jesus kennt das. Schauen wir mal in eine eindrückliche Szene, kurz in Lukas 19, Vers 41 und 42 hinein, wo Jesus sich beim Einzug nach Jerusalem der Stadt nähert. Und dann heißt es da, Lukas 19, Vers 41 und 42, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus wusste in diesem Moment, ja, das ist beim Einzug nach Jerusalem, er wusste in diesem Moment schon, dass er zwar für den Moment lang gefeiert wird, aber nur wenige Tage später von seinen eigenen Landsleuten ans Kreuz geschlagen wird und abgelehnt wird. Und er hätte eigentlich allen Grund dazu gehabt, über sie zu spotten und sie abzulehnen. Aber hier heißt es, er weinte über sie. Jesus weinte über die Verlorenheit von Menschen. Und dabei hat er nicht nur Menschen vor Augen, die ihm an sich sehr wohlgesonnen waren, sondern Menschen, die ihn verachten, die gegen ihn waren, die ihm den Tod gewünscht haben. Und mich beeindruckt diese glühende Retterliebe, die an Paulus, aber die vor allem an Jesus hatte. Und gleichzeitig drängt sich mir die Frage auf, wie steht es eigentlich um mein brennendes Anliegen für Menschen, die verloren gehen? Wann habe ich vielleicht das letzte Mal sogar über Verlorene geweint oder war zutiefst betrübt darüber? Ich vermute, vielen von uns würde es so gehen, dass wir zumindest ein starkes Anliegen für unsere Liebsten haben, aber selbst da geht es doch so schnell, dass das irgendwo ins Hintertreffen gerät. Und ein guter Indikator oder ein guter Maßstab, wie ernst uns unser Anliegen ist, ist, glaube ich, unser Gebet, unser ausdauerndes Gebet für diese Menschen. Aber neben unseren engsten Leuten gibt es ja so viele andere Menschen in unserem Umfeld, die nichts dringender brauchen als die Rettung durch Jesus. Und die Frage ist, habe ich diesen geistlichen Blick noch oder bin ich vielmehr auf dem Weg der Gleichgültigkeit unterwegs? Finde ich mich noch wieder in dem Herzschlag, den Jesus hatte, über den es in Matthäus 9, Vers 36 mal heißt, dass er die Volksmengen sah und dass er innerlich bewegt über sie war, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Bin ich noch innerlich bewegt über meine Mitmenschen oder bin ich äußerlich zu beschäftigt? Ich wünsche mir, dass diese Retterliebe Jesu, die uns erreicht hat, unsere Herzen wirklich neu in Brand steckt, um damit andere zu erreichen. Und einer der besten Wege, wie das geschehen kann, ist durch Gebet. Vielleicht merkt der ein oder andere an dieser Stelle, dass dieses Anliegen, wenn es um die Rettung meiner Mitmenschen geht, dass das vielleicht, wenn überhaupt, noch so vor sich hin glimmt. Ja, dann nehmen wir heute Morgen doch zum Anlass für uns, den Herrn neu darum zu bitten, dass er uns Feuer für ihn schenkt und dass er uns ein Herz für die Verlorenen gibt und das neu in uns entfacht. Und wenn du auf der anderen Seite merkst, ja, ich habe dieses brennende Anliegen und ich muss lernen, das auszuhalten, dass Menschen, die mir sehr lieb sind, noch nicht errettet sind, dann kanalisiere diese Trauer und diesen Schmerz ebenfalls in Gebet. Genauso geht Paulus mit seiner Traurigkeit und mit seinem Schmerz nämlich um. Wenn wir ein bisschen später lesen, Römer 10, Vers 1, dann schreibt er dort über die Juden, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, die Juden, zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Also Paulus ist nicht nur in der Hinsicht ein Vorbild für uns, wenn es um das brennende Anliegen geht, sondern er zeigt uns auch, wo wir mit aller Begrenztheit und mit aller Trauer und mit allem Schmerz hingehen. Wir wenden uns im Gebet an den, der wirklich retten kann. Und auch hier wollen wir uns neu ermutigen lassen, wirklich unablässig um die Rettung von Menschen zu flehen, zu beten, dass Gott in ihr Leben eingreift. Und machen wir das noch ein bisschen konkreter an dieser Stelle. Welche Menschen will ich, welche Menschen willst du in nächster Zeit auf deine Gebetsliste nehmen und um wessen Seele willst du flehen? Da wird es ganz konkret an dieser Stelle. Ein Ausdruck von glühender Retterliebe ist, wie wir das gesehen haben, ein brennendes Anliegen. Aber dazu kommt ein zweites. Das ist unser zweiter Punkt von heute Morgen. Und der heißt der volle Einsatz. Geht um Vers 3. In Vers 3 schreibt Paulus dann ganz eindrückliche Worte, wenn er Folgendes sagt. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Mit diesen Worten bringt Paulus eine Einsatzbereitschaft zum Ausdruck, die wohl größer nicht sein könnte. Weil er sagt im Prinzip nichts anderes, als ich wäre bereit, meine eigene Rettung abzugeben, wenn meine jüdischen Landsleute dafür gerettet werden könnten. Wenn er davon spricht hier, dass er sich gewünscht hat, an ihrer Stelle verflucht zu sein von Christus weg, dann meint er genau das. Dass er bereit wäre, wieder von Christus abgetrennt zu werden und unter das Gericht Gottes zu kommen. Er wäre bereit, sein Heil einzutauschen für sie. Und das Wort, was hier übersetzt ist mit ich habe gewünscht, kann man auch übersetzen mit bitten oder sogar beten. Und ist es wahrscheinlich nicht so gewesen, dass Paulus Gott tatsächlich darum gebeten hat, im Gebet, dass er von ihm verflucht wird. Aber dass er diesen Begriff hier benutzt, das zeigt auf, wie ernst ihm diese Sache ist. Das ist nicht sowas, ja, wäre schön, wenn und so, sondern das brennt ihm total unter der Seele. Und mit dem, was er da schreibt, tritt er gewissermaßen in die Fußstapfen von Mose, der in 2. Mose 32, Vers 31 bis 33 eine ganz ähnliche Aufopferungsbereitschaft für sein Volk an den Tag gelegt hat. Da heißt es, 2. Mose 32, ab Vers 31 bis 33, darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest. Wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Es ist sehr gut denkbar, dass die Juden, während sie das, was Paulus in Römer 9 geschrieben hat, gelesen haben, dass sie eine Parallele zu Mose gesehen haben. Ja, den kannten sie ja. Und er wäre ebenfalls bereit gewesen, wie Paulus, hier das Gericht Gottes auf sich zu nehmen, anstelle seines Volkes, wenn das denn möglich gewesen wäre. Aber Gott macht schon an dieser Stelle hier in Vers 33 deutlich und auch sonst im ganzen sonstigen Zeugnis der Bibel, dass das nicht möglich ist. Zum Beispiel Hesekiel 18, Vers 4, da sagt Gott sehr unmissverständlich, siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes, sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Das heißt, jeder ist voll und ganz für sein eigenes Leben verantwortlich. Kein Vater kann die Schuld für seinen Sohn auf sich nehmen und kein Sohn kann die Schuld für seinen Vater auf sich nehmen. Anders ausgedrückt, ein Sünder kann einen Sünder nicht erlösen. Die Sünde, das Gericht, den ewigen geistlichen Tod, den kann man nur loswerden durch einen einzigen Erlöser. Und dazu heißt es so wunderbar in 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus Christus ist der einzige Mensch, durch den Vergebung wirklich entstehen kann, Vergebung geschenkt werden kann. Der einzige, der Erlösung herbeiführen kann. Kein anderer Mittler, kein Papst, keine Maria, keine Heiligen, kein anderer Mensch, niemand, nur der einzig sündlose Mensch, Jesus Christus, der zugleich Gottes Sohn ist. Und vielleicht bist du hier heute Morgen oder schaust zu und du kannst auch gar nicht viel anfangen mit diesen Begriffen wie glühende Retterliebe oder ein brennendes Anliegen für Verlorene. Dann kann es sehr gut sein, dass du selbst noch gar nicht diese Retterliebe von Jesus erlebt hast. Und umso wichtiger ist diese Botschaft hier in 1. Timotheus 2 für dich. Diese Rettungsbotschaft, dass Jesus Christus vor gut 2000 Jahren für Sünder wie dich und mich am Kreuz gestorben ist, um dort unsere Schuld zu bezahlen, um dort an unserer Stelle von Gott bestraft zu werden. Ihn traf dort das Gericht, das mich eigentlich treffen muss. Und da gibt es für jeden Menschen zwei Möglichkeiten, wie er darauf reagieren kann. Entweder ich lehne diese Rettung durch Jesus ab und dann wird mich das Gericht eines Tages treffen, wenn ich vor ihm stehe. Und die Konsequenz daraus ist, dass es grausam sein wird und dass es die Hölle bedeutet. Das ist die eine Variante. Die andere ist, ich nehme diese Rettung ganz bewusst an, indem ich vor Gott ehrlich meine Sünde im Gebet bekenne. Und indem ich daran glaube, dass Jesus auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und indem ich ganz bewusst mein Leben ihm als Herrn unterstelle. Und die Konsequenz daraus, die die Bibel nennt, ist der Himmel, ist das ewige Leben bei ihm. Wenn du diese Erlösung für dich noch nicht persönlich in Anspruch genommen hast, dann verschieb das nicht auf irgendwann, sondern geh dem weiter nach. Mach es am besten noch heute für dich fest. Und wenn du gerettet bist, das sind viele heute Morgen, das weiß ich, dann ist es ein urtypisches Kennzeichen, dass uns die Dringlichkeit, dass verlorene Menschen das Evangelium hören, ist ein ganz typisches Kennzeichen. Mich fasziniert es immer wieder, wenn Menschen frisch zum Glauben kommen, dass sie oft den klarsten Blick dafür haben. Die brennen am meisten, die haben dieses Anliegen am meisten auf dem Herzen. Sie haben oft den klarsten geistlichen Blick. Und vielleicht erinnerst du dich daran zurück, wie das war, als du frisch zum Glauben gekommen bist. Welches brennende Anliegen da gewesen ist, wie viel Einsatzbereitschaft du selbst an den Tag gelegt hast, damit Seelen vom ewigen Tod zum ewigen Leben kommen können. Und gleichzeitig beschämt es mich oft, wie diese Dringlichkeit und diese Einsatzbereitschaft bei uns langjährigen Gläubigen einfach so im Hintertreffen verschwindet. Umso mehr ist Paulus, der inzwischen ja viele Jahre gläubig ist, für uns in der Hinsicht ein echtes Vorbild, wenn es um Einsatzbereitschaft geht. Wir haben das eben schon beleuchtet, ja, dass er bereit gewesen wäre, seine eigene Rettung einzutauschen. Und müssen uns vor Augen führen, nicht für irgendwelche guten Freunde oder so oder direkte Angehörige, sondern für Menschen, die ihn gehasst haben und die ihm Beschuldigungen an den Kopf geworfen haben, die einfach nur falsch und haltlos waren. Lesen wir exemplarisch dazu mal Apostelgeschichte 21, Vers 27 und 28. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn, Paulus, die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Da kriegen wir so einen Eindruck davon. So waren die Juden drauf, für die Paulus bereit gewesen wäre, seine eigene Rettung, seine eigene ewige Rettung aufzuopfern. Und das ist wirklich eine unerklärliche, ja unmenschliche, glühende Retterliebe, die Paulus hier selbst für seine Feinde an den Tag gelegt hat. Und ich habe mich gefragt, was führt ihn zu dieser starken Einsatzbereitschaft? Und was ist zugleich für uns ein entscheidender Schlüssel, damit unsere Einsatzbereitschaft für verlorene Seelen wächst? Ich glaube, eine Antwort finden wir dazu in 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Da schreibt derselbe Paulus: Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Die Liebe Christi drängt uns Gläubige, sie motiviert uns. Es ist die Faszination und die Dankbarkeit über meine eigene, völlig unverdiente Rettung, die mich in Bewegung setzt, für Jesus zu leben und für seine Ziele vollen Einsatz zu bringen. Und ich glaube, wir kennen das ganz gut aus unserem eigenen Leben, wenn wir so darüber nachdenken. Ja? Da, wo mir das Evangelium selbst so richtig zu Herzen geht, da wächst der Drang, diese wunderbare Botschaft an andere weiterzugeben. Und dort, wo die Liebe Christi mich kaum mehr bewegt, da werde ich mich auch kaum mehr für ihn in Bewegung setzen. Das heißt, eine der bedeutendsten Fragen, wenn es um die glühende Retterliebe geht, ist die Frage: Was bedeutet mir Christus? Was bedeutet mir seine Liebe? Und wie kann ich mich von seiner Liebe neu packen und motivieren und begeistern und in Bewegung setzen lassen? Ich glaube, eine gute Förderung kann sein, dass ich mich mit anderen darüber austausche, was sie an der Liebe Christi fasziniert, wie sie die Liebe Christi in Bewegung setzen. Ich werde euch das mit in den Hauskreis geben für diese Woche. Eine andere gute Förderung, dass die Liebe Christi mir immer größer wird und mich drängt, wie Paulus das hier schreibt, ist, indem ich das Abendmahl wahrnehme, was Gott uns gegeben hat, als Erinnerung an seine Liebe, das so vor Augen zu kriegen und immer wieder daran zu erinnern. Und daneben ist ein ganz entscheidender Schlüssel wiederum das Gebet. Und ich will dazu ermutigen, in dieser Woche mal das Gebet von Paulus aus Epheser 3, Vers 14 bis 21 sich vorzunehmen, genauer anzuschauen und es zum eigenen zu machen. Weil dort betet selbst Paulus, der so viel von der Liebe verstanden hat, betet darum, dass die Liebe immer deutlicher und schöner und herrlicher und größer und so weiter für ihn wird. Und aus diesem Blick auf die Liebe Christi erwächst dann zunehmend mehr diese glühende Retterliebe. Nun wäre die Frage, ob du oder ob ich bereit wären, unsere eigene Rettung abzugeben, damit Menschen gerettet werden können. Eine, die mit Sicherheit nicht leicht zu beantworten wäre, über die wir länger nachdenken müssen, die aber auch gewissermaßen hinfällig ist, weil es ja gar nicht möglich ist. Trotzdem können wir sie uns natürlich stellen. Aber wir wollen es ein bisschen weiter runterbrechen und uns vielmehr die Frage mal stellen, was darf mich denn die Rettung von Seelen eigentlich kosten? Was bin ich bereit aufs Spiel zu setzen? Ja, bin ich bereit, meine Menschenfurcht zum Beispiel zu überwinden? Und wie viel Zeit darf mich das kosten? Wie viel Kraft darf mich das kosten? Darf das meine Lebensziele, meine Pläne durchkreuzen? Darf das meine Komfortzone sprengen? Lauter solche Fragen. Ja? Welchen Einsatz bin ich bereit zu bringen, wenn es um Seelen von Menschen geht? Durchaus herausfordernde Fragen, aber sie klären sich zunehmend mehr dort, wo ich auf den Einsatz schaue, den Jesus für mich am Kreuz gebracht hat. Dort werde ich motiviert, dort werde ich in Bewegung gesetzt. Glühende Retterliebe drückt sich also auch in vollem Einsatz aus. Aber es gibt auch eine andere Seite, die mit dieser glühenden Retterliebe zu tun hat. Und zwar die Reaktion von denen, die diese glühende Retterliebe empfangen. Das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Und der heißt das brandgefährliche Versäumnis. Geht um Vers 4 und Vers 5. Wir müssen sehen, dass Gott selbst dem Volk Israel über Jahrhunderte hinweg mit seiner glühenden Retterliebe begegnet ist, um sie geworben hat, und trotzdem lehnten sie den Inbegriff seiner Liebe ab. Und so schreibt Paulus weiter über seine eigenen Landsleute in Vers 4 und 5 folgendes. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus denen im Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Paulus führt in diesen zwei Versen seinen Lesern acht Vorrechte vor Augen, die Gott Israel gegeben hat. Ja, acht Vorrechte. Und die nicht-jüdischen Leser, also auch uns, soll das davor bewahren, dass wir verächtlich auf die Juden herabschauen. Das werden wir noch sehen in Römer 11 dann. Vor allem nicht auf die, die Jesus abgelehnt haben. Ja. Und den Juden soll es auf der anderen Seite vor Augen führen, welche Privilegien sie eigentlich genießen, die sie alle zu Christus hätten hinführen sollen. Ich kann jetzt nicht ausführlich auf diese acht Vorrechte eingehen, aber ich habe sie mal so aufgelistet und zu jedem beispielhaft einige Referenzstellen mit angefügt und ich will nur kurz was dazu sagen. Also gehen wir da kurz durch, welche Vorrechte sie so haben. Übrigens ist das Thema Vorrechte eins, was Paulus wieder aufgreift, hatten wir in Römer 3 schon mal, dass sie Vorzüge gehabt haben. Und hier nennt er jetzt also einige. Das erste hier ist die Sohnschaft. Und gemeint ist damit nicht, dass sie die Gotteskindschaft haben, wie wir sie als Christen haben. Das haben wir gehabt, aus Römer 8 zum Beispiel kennengelernt, dass wir durch Christus Kinder Gottes geworden sind. Nein, hier bezeichnet es vielmehr Folgendes, dass Gott das Volk Israel als Gesamtes immer wieder als seinen Sohn bezeichnet hat. Zum Beispiel lässt er in 2. Mose 4, Vers 22 dem Pharao ausrichten, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Oder in Hosea 11, Vers 1 heißt es, als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das heißt, diese einzigartige Liebe, die Gott zu Israel hat, ja, wo er sie als Sohn bezeichnet, als Gesamtes, das tut er für kein anderes Volk, nur für Israel. Ein zweites, was er nennt hier, ist die Herrlichkeit. Immer wieder lesen wir davon, dass die Herrlichkeit des Herrn Israel erschienen ist. Zum Beispiel in der Wolke, in 2. Mose 16, Vers 10 oder etwas später dann, 2. Mose 24, Vers 17, als verzehrendes Feuer. Auch lesen wir davon bei der Tempeleinweihung, 1. Könige 8, Vers 11, dass die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllt hat. Ja, also Gott war in einzigartiger Weise inmitten seines Volkes Israel gegenwärtig mit seiner Herrlichkeit. Und schlussendlich war es das Volk Israel, wodurch Gott seine Herrlichkeit zeigen wollte. Jesaja 49, Vers 3. Also Herrlichkeit, ein zweites Privileg. Dann ist da die Rede von den Bündnissen als drittes. Es gab im Laufe der Geschichte ganz viele Bündnisse, die Gott mit Israel geschlossen hatte. Und den ersten, den wir so finden, ist schon nach der Sintflut gleich der Bund mit Noah in 1. Mose 9. Der ist allerdings nicht spezifisch direkt für Israel nur gültig. Und dann kam dieser weitreichende Bund mit Abraham. Das sehen wir schon in 1. Mose 12 und dann der Bundesschluss in Kapitel 17. Und da ist dieser Bund mit Abraham beschrieben. Und Abraham wurde eine große Nachkommenschaft und das Land Kanaan verheißen, in dem seine Nachkommen also leben sollten. Und es gibt diese große Verheißung an Abraham, dass in ihm alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Und aus seiner Linie entstand dann also das Volk Israel, das Gott aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat. Und mit diesem Volk hat Gott am Sinai den Gesetzesbund geschlossen. 2. Mose 19, 2. Mose 24 kann man das nachlesen. Etwas später in der Geschichte Israels entstand dann das Königtum und Gott verhieß diesem großen König David ein ewiges Königtum, das sich in Jesus Christus erfüllte. Man nennt das dann auch den Davidsbund in 2. Samuel 7. Und schlussendlich sprach Gott zum Beispiel in Jeremia 31 schon von dem neuen Bund, den er mit dem Haus Israel und dem Haus Juda schließen würde. Und dieser neue Bund der Gnade in Christus, der sollte den alten Bund des Gesetzes erfüllen und ablösen. Mit keinem anderen Volk im Alten Testament schloss Gott solche Bündnisse. Nur gegenüber dem Volk Israel machte er sich so verbindlich und gab ihnen diese unverbrüchlichen Zusagen in ganz vielerlei Weise. Also ja, sie haben ganz viele Bündnisse, die Gott mit ihnen geschlossen hat. Und mit diesen Bündnissen gehen auch die nächsten drei Vorrechte hier einher oder stehen damit in Verbindung. Das nächste, was er dann nennt, ist die Gesetzgebung. Ich habe das gerade schon erwähnt, Gott hat diesen Gesetzbund mit ihnen geschlossen. Das heißt, Gott gab ihnen seine Ordnungen, gab ihnen seine Gesetze nicht zum Schlechten, sondern zum Guten, nicht zum Tod, sondern zum Leben. Ja, Gottes Gesetze haben eine sehr positive Auswirkung gehabt und auch positive Gedanken natürlich gehabt, nicht das Volk zu knechten, sondern sie waren zum Leben gegeben. Und schlussendlich sollten sie aber eigentlich zu Christus hinführen. Das nächste, was er nennt, ist der Gottesdienst. Gott war im Allerheiligsten inmitten seines Volkes zugegen. Zunächst in der Stiftshütte, später dann im Tempel. Und dabei hatte das Volk Israel als einziges Volk das Privileg, ihren Gott zu ehren und diesen Gottesdienst zu feiern, ihn anzubeten, gemäß den Vorschriften, die er gegeben hat. Ja, Opfervorschriften, Reinigungsvorschriften und so weiter. Sie hatten den Gottesdienst von Gott bekommen. Das nächste, was er nennt, sind die Verheißungen. Und da könnte man ganz viele Verheißungen anführen, die für das Volk Israel dagestanden haben, die wir im Alten Testament auch finden. Und sie gehen oft mit diesen Bundesverheißungen einher. Aber zu den wohl größten Verheißungen, die sie je bekommen haben, zählte, dass der Messias aus ihrem eigenen Volk hervorgehen wird. Man kann es in Micha 5, Vers 1 zum Beispiel nachlesen. Und auch die Verheißung aus Hesekiel 36, dass Gott selbst sie reinigen wird und dass er ihnen ein neues Herz geben wird und einen neuen Geist in ihr Inneres legen wird, auch das ist eine gewaltige Verheißung, die sich in Jesus Christus erfüllte. Dazu gab Gott ihnen zum Beispiel auch Verheißung, wie in Jesaja 49, dass er sie niemals vergessen wird, so wie eine Mutter ihren Säugling niemals vergisst. Sie haben also großartige Verheißungen. Ein nächstes, vorletztes ist, dass Paulus schreibt, deren die Väter sind. Und gemeint sind hier die Stammesväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob. Und aus ihnen ist das Volk Israel hervorgegangen. Und sie haben diese besonderen Verheißungen bekommen. Und schlussendlich, und das ist der Höhepunkt von dem Ganzen, das Letzte, was er schreibt, aus denen dem Fleisch nach der Christus ist. Das ist der absolute Höhepunkt der Vorrechte Israels. Jesus Christus, der Sohn Gottes und der Erlöser der Welt, kam aus ihren eigenen Reihen. Und auf diesen Nachkommen warteten sie ja gewissermaßen seit der ersten Ankündigung in 1. Mose 3, Vers 15. Auf diesen Christus läuft die gesamte Geschichte des Alten Testaments zu und er war ihre absolute Hoffnung. Und dabei war er nicht nur ein einfacher Mensch aus dem Volk Israel, das war er auch, ja, aber um alle Missverständnisse zu beseitigen und entgegenzuwirken, sagt Paulus in Vers 5 weiter sehr deutlich, Christus, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Wenn du eine Stelle brauchst, aus der deutlich hervorgeht, dass Jesus Christus tatsächlich Gott ist, dann hast du hier eine. Jesus war Mensch wie du und ich, ja, aber er war zugleich Gott. Und wir werden in Römer 10 noch sehen, dass es bedeutsam ist, dass wir daran glauben, dass es zum Kern des christlichen Glaubens gehört. Und weil er selbst Gott ist, ist ihm dementsprechend auch alles und jeder unterstellt. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Erhalter und ich hoffe, er ist auch dein Erlöser. Und wenn das so ist, dann gibt es allen Grund, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Das brandgefährliche Versäumnis an dieser Stelle ist nun, dass die Juden diese Vorzüge und diese Vorrechte hatten und von Gott genossen haben und trotzdem Jesus Christus nicht angenommen haben. Und wenn man diese ganze Liste, die wir gerade gesehen haben, sich mal so anschaut mit diesen ganzen Vorrechten, dann fragt man sich, sie hätten das doch besser wissen müssen. Aber sie lehnten Jesus ab. Und genau das kann uns unter Umständen auch passieren. Es kann sein, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber es kann sein, dass es Leute in der Gemeinde gibt, die eine christliche Erziehung genossen haben vielleicht, die ganz viel gehört haben, die Gottes Wirken miterlebt haben vielleicht sogar hier in der Gemeinde, die nach außen hin ein christliches Leben führen, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen und die ganz viel über Jesus wissen, aber ihn nicht wirklich persönlich als Herrn und Retter angenommen haben. Und ich hoffe sehr, dass es auf keinen zutrifft, diese Beschreibung von gerade eben. Aber wenn du dich darin wiederfindest, dann mach nicht den Fehler wie die Juden damals, sondern dann nimm ihn heute für dich in Anspruch. Dann nimm ihn heute an. Weil es ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich, das zu versäumen. Weil der Weg von ich habe viel gewusst und doch nicht wirklich geglaubt, endet an der gleichen Stelle wie der ich habe nichts gewusst und nicht geglaubt, nämlich in der Hölle. Gott hat dir und mir in Jesus Christus eine glühende Retterliebe entgegengebracht, wie sie größer nicht hätte sein können. Und es gilt, sie anzunehmen. Und wenn du sie angenommen hast, dann gilt es, sich davon anstecken zu lassen, um sie an andere weiterzugeben. Glühende Retterliebe war unser Thema heute Morgen. 3 Punkte haben wir dazu angeschaut. Erstens das brennende Anliegen, zweitens der volle Einsatz und drittens das brandgefährliche Versäumnis. Und ich will gerne abschließen mit einem kurzen Moment der persönlichen Stille, des persönlichen Nachdenkens über das Gehörte und vor allem über folgende Frage, nämlich die Frage, wie steht es um meine glühende Retterliebe? Nehmen wir uns einen Moment, denken darüber nach und anschließend wollen wir gemeinsam aufstimmen, wenn es möglich ist, und dieses Lied, dieses Bekenntnislied singen, Christus ist mein Herr.